In der Offenbarung sind wir heute Abend zum letzten Abschnitt gekommen, vor dem Schluss. Der Schluss beginnt mit Kapitel 22, Vers 6. Aber der letzte Abschnitt in der Thematik beginnt mit Kapitel 21, Vers 1. 21, Vers 1 bis 22, Vers 5 wird von einer neuen Welt gesprochen. Und darüber geht es jetzt zunächst. Dieses Thema, eine neue Welt, wird aufgeteilt in verschiedene Unterthemen. Zuerst haben wir in Vers 1 von in Kapitel 21 die Rede von einer neuen Schöpfung. Und dann in den Versen 2 bis 4 haben wir die erste Vorstellung des neuen Jerusalems. Diese neue himmlische Stadt wird zweimal uns vorgestellt in diesem Kapitel. Und hier haben wir in den Versen 2 bis 4 die erste Vorstellung. Wir lesen die Verse 1 bis 4. Also Vers 1 wird von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, das heißt von einer neuen Schöpfung gesprochen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Das heißt, in der neuen Schöpfung gibt es nicht ein Meer, alles ist dort Land. Wenn wir 1. Mose 1 aufschlagen, dann lesen wir von Erde und Wassern, und diese wurden zuerst, die waren zuerst vermengt. Deshalb war alles wüst und leer. Wir haben nur den Grundstoff, aus dem Gott alles macht. Er geht dann so vor, dass er dieses aufteilt. Da haben wir Wasser auf der einen Seite und Meer auf der anderen. Und dieses Bild hat sich wahrscheinlich in der Sintflut dann nochmals geändert. Durch die großen Konvulsionen, durch die dieser Planet gegangen ist, in der Sintflut. Denn da haben wir ja Aufbrüche, die zu unseren Bergen geführt haben. Das war nicht nur eine Flut, sondern das waren Ausbrüche aus der Tiefe der Erde. Auf dieser neuen Erde gibt es kein Meer. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich wurde doch die erste Welt so geschaffen, dass die Menschen voneinander doch etwas getrennt waren. Besonders nach der Sintflut. Am Anfang haben wir Meer und Wasser in zwei Teilen und die Menschen wohnen zusammen auf der Erde. Dann wird diese Erde auseinandergedrängt, auseinandergerissen und es gibt Kontinenten und Inseln. Und das dient dazu, dass Menschen nicht mehr so schnell miteinander umgehen können. Das heißt, wegen der Sünde ist es schon besser, wenn etwas Abstand da ist zwischen Menschen. Zentralisierung ist nie gut und in einer Menschheit von Sündern. Dezentralisation ist Gottes Weg gewesen, damit Menschen einigermaßen miteinander umgehen können. Es gibt mehrere Mittel, die Gott eingesetzt hat, institutionalisiert hat, für das Auskommen miteinander von Sündern. Sünder haben ja kein neues Herz, wie wir, die wir von innen her miteinander umgehen können. Sünder brauchen verschiedene Mittel, damit es einigermaßen immer noch gesellschaftlich klappt. Es gibt da mehrere, ich nenne nur diese zwei. Einmal der Abstand, die Dezentralisation in verschiedene Erdteile und Inseln, dann in verschiedene Nationen und so weiter. Dann aber auch die Gewalt. Der Sünder muss Gesetz haben und dahinter muss eine gewisse Kraft, eine gewisse Gewalt stehen, die das Gesetz durchführt. Es muss eine Strafe dahinter stehen, sodass er sich fürchtet. Das sind Mittel, die Gott gebrauchte. Und auf dieser neuen Welt, wo es ja nur durch Jesus Christus Gerettete gibt, braucht es kein Meer. Es braucht keinen Abstand, es braucht nicht diese Limiten. Es wird auch keine Gewalt da sein. Wir lesen weiter die Verse 2 bis 4, wo uns zum ersten Mal das neue Jerusalem vorgestellt wird. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt. Dies ist nicht eine sündige Stadt wie das natürliche Jerusalem, das auch unseren Herrn gekreuzigt hat, wie es in der Bibel steht. Dies ist in der Tat eine heilige Stadt. Manchmal nennt man Palästina das heilige Land und Jerusalem auch die heilige Stadt. Aber das ist, weil von dieser Stadt in der Bibel die Rede ist und die Bibel ist heilig und die Thematik der Bibel ist heilig. Aber diese Stadt ist in Wirklichkeit heilig. Ein neues Jerusalem, wie es von Gott aus dem Himmel niederkam. Gott bereitet sie vor. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Diesen Vergleich wollen wir uns merken, denn diese zwei begegnen uns wieder, Stadt und Braut, als zwei Bezeichnungen, die miteinander zu tun haben. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Eine Stadt wird mit einer Braut verglichen. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel, die sagte, sieh, das Zelt Gottes, das heißt die Wohnung Gottes, bei den Menschen. Zelt erinnert an die Stiftshütte, das Zelt des Alten Testamentes. Dieser Begriff wird von dort übernommen, bedeutet hier aber etwas anderes, eine feste Wohnung. Das Zelt Gottes, die Stadt, ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten oder wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Interessant ist hier die Mehrzahl. Nicht sein Volk, sondern seine Völker. Das heißt, die Menschen, die durch Jesus Christus gerettet sind, kommen aus allen Völkern und bilden eine Vielzahl. Und dieses spricht also von der Vielzahl der kommenden Gemeinde, die dort im Himmel sein wird, beziehungsweise in dieser neuen Welt. Und Gott selbst wird bei ihnen ihr Gott sein. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen wegwischen. Wie rührend, dass Gott selbst im geistlichen Sinne Tempo nimmt und die Tränen wegwischt, ja. Er weiß um unsere Tränen, die wir heute heulen müssen, wo Sünde und Tod da ist. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch wird es je mehr Schmerz geben, weil das Erste vergangen ist. Ich glaube, es war gestern, da hörte ich ein Kind längere Zeit schreien. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, wurde es bestraft oder hat sich gewehrt bei anderen Kindern. Es hat furchtbar und lange geschrien. So ein Geschrei gibt es dort nicht mehr. Weder der Notwendigkeit des Strafens noch des Sichwehrens oder der Rebellion. Aus welchem Grunde immer noch. Ob es jemand ist, der anderen Leid zufügt im Geschrei oder ob jemandem Leid zugefügt wird und er schreit als Resultat, weil keine Sünde da sein wird. Weil das Erste vergangen ist und die Sünde ist nur in unserer der ersten Welt. Wir kommen zu den Versen 5 bis 8, wo jetzt einige Verheißungen gegeben werden. Und diese Verheißungen werden in die Gegenwart gesprochen. Das heißt, obwohl der Seher, das heißt Johannes, etwas in die Zukunft hinein sieht, er sieht etwas, das kommen wird, kommt jetzt, während er das neue Jerusalem, das noch einmal kommt, das war ja damals nicht, er hat es in der Zukunft gesehen, während er dieses neue Jerusalem sieht, spricht Gott einige Worte in die Gegenwart von Johannes und in die Gegenwart der Leser hinein. Das ist eine Eigenschaft, die wir angetroffen haben in Offenbarung, dass während der Zukunftsschau immer wieder Worte direkt den Lesern gegeben werden für ihre Gegenwart. Das sind die Verse 5 bis 8, Verheißungen in die Gegenwart von Johannes und den Lesern. Und der, der auf dem Throne sitzt, und das ist der allmächtige Gott, sagte: Sieh, ich mache alles neu. Das heißt, er hat begonnen, neu zu machen, als er uns zur Wiedergeburt brachte. Wir Christen, wir, die Gemeinde Jesu, sind der erste Teil nach der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christus war der allererste Teil, das heißt, sein Leib war das allererste, das von der neuen Schöpfung neu wurde. Sein Leib war das erste Exemplar von Neuem, das nicht zu der ersten Schöpfung gehört. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wird unser Leib nicht neu, aber unser Geist wird neu. Und wir sind neu geworden. Aber jetzt sagt Gott, nachdem Jesus gekommen ist, wird er noch mehr neu machen. Das heißt, alles, was übrig geblieben ist, bis jetzt wird neu gemacht werden. Und er sagt zu mir, das heißt Gott wahrscheinlich, sagt zu Johannes: Schreibe, weil diese Worte wahr und treu sind. Die Worte, die Gott spricht, sind immer wahr und sie sind treu. Was ist der Unterschied? Warum sind sie treu? Weil Gott sein Wort hält. Wahr hat mit dem Inhalt zu tun. Sie sind richtig, wie sie gesagt worden sind. Treu, Gott hält sein Wort und wird in der Tat alles neu machen. Und er sagte zu mir: Es ist geschehen. Ich bin Alpha und Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und spricht möglicherweise davon, dass Gott der Erste ist, der etwas sagt, und der Letzte, der etwas zu sagen hat. Das Alphabet ist ja die Materie, das Material, mit dem wir sprechen oder schreiben. Gott ist es, der am Anfang und am Ende etwas zu sagen hat. Er ist der Erste und der Letzte. Und so sagt er auch selbst: Der Anfang und das Ende. Gott hat die erste Welt geschaffen. Er hat die erste Welt zu Ende gebracht. Er hat der zweiten Welt einen Anfang gegeben. Diese wird aber ewiglich bleiben. Er ist der Anfang und das Ende der ersten Schöpfung, führt also in die neue hinein. Ich, das ist wieder betont, werde dem, der Durst hat, von der Quelle des Lebenswassers umsonst geben. Dies ist eine Verheißung. Wenn das hier so steht, dann glaube ich, müssen wir nicht annehmen, dass dies zu dem gehört, das Gott in der Zukunft tun wird, sondern in der Gegenwart. Durst hat man, wenn man noch nicht bei Jesus war. Und zu Jesus kann man nur kommen, bevor Jesus wieder zurückkommt. Das heißt, diese Verheißung wird sich wohl erfüllen in der Zeit von Johannes und seitdem bis in die heutige Zeit. Gott sagt zu Johannes, dem Propheten: Ich bin immer noch bereit, Durst zu stillen. Gott ist ein Gott, der zufriedenstellen kann. Er kann den innersten Durst stillen mit seinem Lebenswasser. Wir denken da an Johannes 4, an die samaritische Frau. Und zwar umsonst. Man braucht nichts dafür zu zahlen. Das erinnert uns auch an Jesaja 55, wo geschrieben steht: Warum gebt ihr Geld aus für das nicht zufrieden macht? Kommt her zu mir! Und ohne Geld könnt ihr das bekommen, was eure innerste Seele wirklich zufriedenstellt. Daran knüpft Gott hier selbst an. Umsonst und der Durst wird gestillt. Der, der überwindet, wenn er getrunken hat, und ein Nachfolger von Jesus ist, soll er dabei bleiben und soll zu einem Überwinder werden. Das heißt, er soll über die Schlusslinie kommen, wie ein Läufer, nicht irgendwo zwischen aufhören. Der, der bis zum Schluss Treue hält, wird alles erben. Das ist ein kurzes Wort, aber ein sehr großes Wort. Alles heißt die ganze Herrlichkeit des Himmels. Das ist sehr viel. Er wird alles erben. Unser Erbe besteht aus dem Ganzen, das Gott uns an Herrlichkeit zu geben hat, wenn Jesus wiederkommt. Der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mir ein Sohn sein. Aber den Feigen, und jetzt kommt das andere, die, die zu feige waren, hier in dieser Welt sich zu Jesus zu bekennen, nicht die, die mal Angst hatten, wenn es hinausging in die Dunkelheit, ja? Nicht die, die irgendwann einmal feige waren in dieser, auf diese Art und Weise, sondern die, die letztlich feige waren, zu feige waren, Jesus nachzufolgen, die nicht Jesus nachgefolgt sind, und Ungläubigen, die nicht an Jesus glaubten, und Gräulichen, das hat sich in ihrem Leben ausgewirkt, und Mördern und Hurern und Zauberern, die mit okkulten Dingen umgingen, und Götzendienern und allen Lügnern, die also wirklich im Innersten unwahr waren, wird ihr Teil im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das sind möglicherweise Bildwörter. Welches der zweite Tod ist, das ist das Los derer, die nicht zu Jesus Christus finden, die lieber in ihren Sünden bleiben wollen. Ihr Los wird dann ein ganz anderes Los sein als die Herrlichkeit, die wir ererben werden. Wir sollten heute bemüht sein, solche immer noch zu rufen, während es noch Tag ist, bevor diese Nacht anbricht. Jetzt kommen wir zu einem längeren Teil, in welchem das neue Jerusalem uns zum zweiten Mal vorgestellt wird. Zwischen der ersten und der zweiten Vorstellung hatten wir die eben verlesenen Verheißungen, positive, aber auch eine negative. Jetzt kommt die zweite Vorstellung des neuen Jerusalems. Zuerst haben wir in Vers 9 die Ansage der Vorstellung. Und es kam zu mir einer der sieben Boten, welche die Schalen voll der sieben letzten Plagen hatten, und sprach mit mir. Das heißt, einer der sieben, die wir in Kapitel 16 hatten. Einer dieser Engel oder Boten fängt an zu sprechen mit Johannes. Er sagte: Komm her, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lämmleins. Passen wir gut auf. Er sagt: Ich will dir eine Frau zeigen. Sie ist die Braut, die Frau des Lämmleins. Und jetzt kommt ein erster Anblick. Und er trug mich im Geiste auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die Braut. Oder? Wie steht es? Die Stadt. Vorhin war eine Stadt mit einer Braut verglichen. Jetzt wird eine Braut mit einer Stadt verglichen. Offenbar haben wir im neuen Jerusalem zweierlei. Einmal ist es eine wirkliche Stadt, zum anderen aber ist sie ein Bild von der Gemeinde. Irgendwie, wenn wir diese Beschreibung lesen, sollen wir ein neues Bild bekommen von der Gemeinde. Das heißt, unter den vielen Vergleichen der Gemeinde, die Gemeinde wird mit vielem verglichen in der Bibel, da gibt es auch den Vergleich mit einer Stadt. Er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem. Sie kam nieder aus dem Himmel von Gott, und hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Glanz war einem kostbarsten Stein gleich, wie ein kristallner Jaspisstein. Man muss sich jetzt eine große Stadt vorstellen, die wie einen großen Glanz hat. Der Glanz ist wie von einem großen Stein. Das wird uns bald plastisch werden, wenn wir vom Bautenmaterial dieser Stadt lesen. Aber zuerst ist die Rede von Mauern und Toren. In den Versen 12 bis 14 haben wir die Mauer der Stadt und 12 Tore. Auch hatte sie eine große und hohe Mauer, hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Boten. Engel, das erinnert uns an den Cherub in 1. Mose 3, der dort Wache steht vor dem Paradies. Auch hier ist gleichsam ein himmlischer Bote, der Wache steht. Nun, das ist eigentlich nicht notwendig, das wird wahrscheinlich symbolisch sein. Das heißt, wir sollen daran erinnert werden, dass in das neue Jerusalem kein Sünder hineinkommt. Dieses Paradies wird wirklich rein gehalten werden. Von innen her wird schon niemand da in Versuchung kommen, wie im ersten Paradies. Und von außen her wird auch niemand reinkommen. Daran erinnern wahrscheinlich die 12 Engel oder Boten. Und Namen waren aufgeschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Dies ist höchst interessant und bedeutungsvoll. Das neue Jerusalem ist die Braut des Lammes, das heißt die Gemeinde Jesu. Diese Gemeinde wird mit einer Stadt verglichen, die Tore hat, 12 Tore, 12 Eingänge. Und diese Eingänge werden bezeichnet jeweils mit dem Namen eines Stammes aus dem alten Israel. Was hat jetzt das alte Israel mit dem neutestamentlichen Volk Gottes zu tun? Dieses. Die Geschichte der Gemeinde beginnt im Alten Testament in den Bildern und Vorgeschichten mit dem ersten Volk Israels. Paulus sagt einmal in Römer 11, wir, die wir hinzugekommen sind und aufgepfropft worden sind, wir sind zu einem Stamm gekommen und zu einer Wurzel. Die Sache begann schon im Alten Testament. Wir sind hinzugekommen. Das Heil beginnt in Israel, sagt Jesus einmal zur samaritischen Frau. Mit anderen Worten, geschichtlich gesehen, kommen wir über Israel in die Gemeinde. Wäre es nicht für das Alte Testament und die Vorgeschichte von Golgatha, würden wir nicht Zugang haben dazu. Das heißt, die Gemeinde hat ihre Wurzel im Alten Testament. Der Eingang ist gekennzeichnet von dem Wirken Gottes im alttestamentlichen Volk Gottes. Vers 13. Vom Osten her gesehen waren 3 Tore, vom Norden 3 Tore, vom Süden her 3 Tore und vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und an ihnen die Namen der 12 Apostel des Lämmleins. Die Träger der Stadt, das ist die Botschaft der 12 Apostel. Was für eine Botschaft war das? Das war die Botschaft des Ecksteins, Epheser 2. Die Botschaft der Apostel ist eine Botschaft, die sie von Jesus bekommen haben. Deshalb sind sie Apostel. Sie sind unmittelbar von Jesus Gesandte. Sie sind Pfeiler oder Grundsteine, weil sie ihre Botschaft von Jesus Christus, dem Eckstein, bekommen haben. Jetzt kommen wir zu den Versen 15 bis 17 und dort lernen wir, dass die Stadt gemessen wird. Hier ist vom Messen dieser Stadt die Rede. Genau was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber wir lesen die Verse. Es ist manches in diesem Buch, das mir klar geworden ist, manches, das mir immer noch ein Geheimnis geblieben ist. Und der, der mit mir sprach, hatte ein goldenes Rohr, damit er die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer messe. Stadt, Tore und Mauer sollen jetzt gemessen werden. Und die Stadt ist im Viereck angelegt. Ihre Länge ist so viel wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr. Sie kam auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich, immer 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen. Der Umfang der Stadt offenbar, eines Menschenmaß, welches ist des Botens, das heißt das Maß des Engels. Dies ist ein Ausdruck, der den Auslegern etwas Schwierigkeit bereitet. Johannes will einfach sagen, offenbar, das Maß, das der Engel benutzte, um die Stadt zu messen, war ein irdisches Maß. Möglicherweise soll das heißen, dass diese Stadt für Menschen von dieser Welt zugeschnitten ist. Es ist also nicht nur himmlisches, sondern eine Stadt, die wirklich für uns Menschen da ist. Jetzt kommt das Baumaterial. Verse 18 bis 21. Und das Baumaterial ihrer Mauer war Jaspis. Die Mauer besteht aus Jaspis. Und die Stadt, Wohnungen und alles, Straße, die Stadt war reines Gold, rein wie Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit jedem kostbaren Stein verziert. Drei Arten von Baumaterial: Jaspis für die Mauer, Gold für die Stadt als Ganzes und dann verschiedene kostbare Steine für die Grundsteine. Die Grundsteine sind ja 12 an Zahl. Der erste Grundstein mit einem Jaspis wiederum, der zweite mit einem Saphir, der dritte mit einem Chalcedon, der vierte mit einem Smaragd, der fünfte mit einem Sardonyx, der sechste mit einem Sardis, der siebente mit einem Chrysolith, der achte mit einem Beryl, der neunte mit einem Topas, der zehnte mit einem Chrysopras, der elfte mit einem Hyazinth, der zwölfte mit einem Amethyst. Und die 12 Tore, da kommt noch etwas, die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein ganzes Tor aus einer Perle. Das ist natürlich Material aus der zweiten Schöpfung. Jedes der Tore war jeweils aus einer Perle. Und die Straße der Stadt, wir kommen zu der Stadt zurück, sie war ja aus Gold. Die Straße der Stadt war aus reinem Gold, durchsichtig wie Glas. So ist die Stadt gebaut. Nun, wenn das eine wirklich konkrete Stadt ist, dann wissen wir ungefähr, wie sie aussehen wird und auf was für Straßen wir dort laufen werden. Vielleicht ist es nur ein Bild, das wird sich dann herausstellen. Auf jeden Fall ist die Realität immer stärker, soviel ich weiß, als das Bild. Und wenn dies schon schön ist, dann muss die Wirklichkeit wahrscheinlich schöner sein. In Vers 22 ist die Rede von einem Heiligtum. Und ich sah in ihr kein Heiligtum, denn der Herr, Gott, der Machthaber über alles, ist ihr Heiligtum. Und das Lämmlein. Kein irdisches Heiligtum. Warum nicht? Weil es keine Vermittlung braucht. Der erste Tempel, die Stiftshütte, die verschiedenen Tempel, Das waren Vermittlungen, Zeichen von der Vermittlung unseres Herrn zwischen uns und Gott. Da aber dieses große Heil abgeschlossen ist, die Versöhnung ist stattgefunden, es braucht keine Vermittlung mehr, braucht es so kein Bild, kein Hinweis auf diese Vermittlung. Und das Ende, die Ewigkeit in ihrer Herrlichkeit, kennt also keinen Tempel, denn Gott selbst ist der Tempel, das Heiligtum. Und das Lamm, oder wie in der Offenbarung immer wieder vorkommt, das Lämmlein. In Vers 33 wird uns die Beleuchtung der Stadt genannt. Und die Stadt braucht keine Sonne, noch einen Mond, damit sie in ihr schienen. Denn die Herrlichkeit Gottes beleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lämmlein. Genauso wie Gott das Heiligtum, das heißt, der ist, der die Gemeinschaft herstellt. Gott ist der Gott der Gemeinschaft. Wenn wir ihn haben, dann brauchen wir nichts mehr als ihn selbst. Zum Schluss in dieser Beschreibung, das heißt in diesem Kapitel, die Beschreibung ist noch nicht, dann noch nicht zu Ende, aber zum Schluss des Kapitels werden uns die Einziehenden genannt und beschrieben. In den Versen 24 bis 27. Wer zieht ein und was zieht ein in diese Stadt? Und die, die zu den Völkern gehören, man sollte vorsichtig sein und nicht nur Völker sagen oder Nationen. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie haben, was bei Ihnen steht. Wie bitte?
Die Heiden.
Die Heiden. Das ist eine Heiden ist ein Ausdruck, der eine Vielzahl von Individuen darstellt. Und das ist richtig. Ich habe Heiden nicht gebraucht, weil Heiden in unserem Ohr Menschen darstellt, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Aber als Bezeichnung für Menschen aus den verschiedenen Völkern, wie es in der Bibel gebraucht wird, ist es schon richtig. Das heißt, ich möchte unterstreichen, dass es sich hier um eine Vielzahl von Individuen handelt und nicht um Völker, das heißt Gruppen. Ja? Wer eine Elberfeld-Übersetzung hat, der hat diese irrige Bezeichnung Nationen, und das ist irreführend. Ja? Es geht nicht um Nationen. Das griechische Wort bedeutet auch nicht Nationen als solches. Kann das bedeuten, aber ist eigentlich nicht das Wort dafür, sondern ist ein Wort für einen Menschen zuerst aus den nicht-jüdischen Völkern, aber manchmal auch aus allen Völkern. Manchmal wird es auch von Völkern gebraucht. Aber in diesem Fall handelt es sich wohl nicht um Völker, sondern um die Einzelnen, und es wird gleich gesagt, wer die sind, aus den verschiedenen Völkern. Das sind die Geretteten. Und die, die zu den Völkern gehören, das heißt, die Gerettete sind. Solche, die durch Jesus gerettet wurden, die werden in ihrem Licht einhergehen. Das heißt, im Lichte der Stadt, das heißt, im Lichte Gottes. Denn Gott ist das Licht der Stadt. Dort werden wir, die wir gerettet wurden, aus den verschiedenen Völkern, hin und her gehen vor Gott, werden keine Furcht haben vor einem heiligen Gott. Wir sind vollkommen versöhnt, vollkommene Gemeinschaft, wie in einem Tempel, wie Priester in einem Tempel. Wir gehören dahin. Und jetzt kommt eine merkwürdige Aussage, und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und Ehre in sie. Heißt das jetzt, dass alle Könige der Erde in den Himmel kommen? Nein. Wir dürfen den ersten Teil von Vers 24 nicht vergessen, wenn wir diesen zweiten Teil lesen. Wer kommt in jene Stadt? Nur Gerettete. Und die Könige, die hier genannt werden, sind gerettete Könige. Paulus sagt einmal, nicht viele Adlige, nicht viele Weise. Und Madame Chiang Kai-shek sagte, ich bin so froh, dass Paulus nicht sagte, keine Hochgestellten. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich auch dabei sein darf. Sie war wohl eine Christin. Also, es kommen schon Könige zum Glauben und sind Könige zum Glauben gekommen, Gott sei Dank. Und warum, was soll das sein, dass sie ihre Herrlichkeit hineinbringen? Meine lieben Geschwister, alles, was hier hoch steht, was ehrenvoll ist, was würdig ist, was schön ist, was an Herrlichkeit da ist, das ist von Gott den Menschen geliehen. Das wird uns deutlich im Buche Daniel. Wenn Nebukadnezar daran erinnert wird, was du hier hast, ist nicht, was du dir selbst erarbeitet hast. Das ist dir alles geschenkt. Und wenn jetzt ein König gläubig wird und das anerkennt, dann bringt er das wieder zurück und sagt, hier Herr, du hast es gegeben, ich bringe es dir. Es war alles deine Herrlichkeit. Ja? Er anerkennt das, dass es Gottes Herrlichkeit war. Herrlichkeit und Ehre bringt man zurück, wo sie herkam. Und ihre Tore werden des Tages nie geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht sein. Und sie werden die Herrlichkeit und die Ehre derer, die zu den Völkern gehören, in sie bringen. Vielen Dank. Und auf keinen Fall, Vers 27, merken Sie sich, das ist ein starkes Nein, ein starkes Kein. Auf keinen Fall darf eingehen alles, das verunreinigt und das Gräuel verübt und Lüge. Diese drei dürfen nicht hineingehen, auf keinen Fall. Was verunreinigt, was Gräuel verübt und die Lüge. Sowas kommt dort überhaupt nicht rein. Nur Reinigung durch das Blut gereinigt ist. Nur gerechtes Wesen kommt dort hinein. Das heißt, die Früchte, wie Paulus in Philipper 1 sagt, die Früchte Jesu Christi, die durch den Heiligen Geist entstanden waren. Solche Früchte der Gerechtigkeit, die kommen dort hinein. Nur die, die im Lebensbuch des Lämmleins eingetragen sind, dürfen eingehen. Nur die, die sich eintragen ließen in das Buch des Lebens. Das heißt, die sich Leben schenken ließen. Und das bekommt man, wenn man zu Jesus kommt. Dann bekommt man das Leben geschenkt. Die, die sich beschenken ließen, deren Namen werden im Voraus eingetragen in das Registerbuch dieser Stadt. Und die dürfen dann dort eingehen. Da braucht kein Pass vorgewiesen zu werden. Das wird schon da geklärt, kontrolliert. Manchmal, wenn ich vom Ausland nach Hause komme, nach Basel, dann ist es passiert, dass der Beamte noch schnell, bevor er mich passieren lässt, zu einem Büchlein greift und schnell nachschaut. Ein Buch, stellen Sie sich vor, von Namen. Ich weiß nicht, wie viele Leute die suchen, ja? Und dann wird schnell kontrolliert. J. Janssen? Nee, nicht drin. Also, bitte. Ja. In diesem Fall ist der Name drinnen? Ja, also darf er passieren. Nicht, wenn er fehlt, wenn er da ist. Jetzt kommen wir zu dem allerletzten Teil, des letzten Teils, der eigentlichen Gliederung. Das wird noch nicht der letzte Teil des Buches sein, denn das ist der Schluss. Ja. Aber wir hatten ja gesagt, dass der Hauptteil bis zu Kapitel 22, Vers 5 geht. Und wir haben jetzt die letzten fünf Verse. In den Versen 1 bis 4 haben wir Folgendes besprochen. Vers 1, den Fluss des Lebens. Vers 2, den Baum des Lebens. Vers 3a, kein Fluch. Vers 3b, den Thron Gottes. Und in dem übrigen Teil von Vers 3 und dann in Vers 4, die Diener Gottes. Wir lesen diese Verse. Und er zeigte mir einen reinen Fluss in dieser Stadt, das Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Er ging aus vom Throne Gottes und des Lämmleins, dieser Thron ist in dieser Stadt, und ging in der Mitte ihrer Straße. Nun, dieser Vers ist etwas schwierig zu übersetzen, Aber nach einem Vergleich scheint mir dies die beste Übersetzung. Das heißt, vielleicht ist der Thron Gottes entweder in der Mitte oder an einem Ende. Wenn der Thron Gottes und des Lammes in der Mitte ist, dann geht nach dem Plan von Ezechiel möglicherweise der Strom zu beiden Seiten vom Thron in der Mitte der Hauptstraße. Wenn der Thron einem Ende ist, geht er von diesem Thron aus durch die Mitte der großen Straße. Und jetzt ist es so, jetzt kommen wir zum Baum des Lebens oder zum Holz des Lebens. Nur ein Baum, das heißt eine Art von Baum, wächst dort. Und dieser Baum befindet sich immer wieder am Rande dieses Flusses. Und da die Straße durch den Fluss geteilt ist, haben wir also zwei Straßen gleichsam. Und dieser Straße entlang und also auch diesem Kanal und diesem Fluss entlang ist dieser Baum mehrere Male dort angepflanzt und trägt seine Frucht. Und dieser Baum, der immer wieder vorkommt, diese eine Art von Baum, trägt 12 Früchte, 12 Arten offenbar. Nun fragt man sich, wie kann ein Baum verschiedene Arten von Frucht tragen? Nun, gehen Sie nur zu einem spielerischen Gärtner, der gerne pfropft, und der wird Ihnen das zeigen. Ich habe das selbst mit meinen Augen gesehen, obwohl ich das nicht vielleicht für möglich gehalten hätte. Es ist sehr interessant, mal an einem Baum, an einem Apfelbaum Birnen zu sehen, ja? Oder Kirschen zu gleicher Zeit. Wir kannten einen Bruder in Kanada, der zeigt uns das voriges Jahr, sowas. Nun, hier ist ein Baum, von dem wachsen offenbar 12 Früchte. Dieser Baum kommt nun mehrmals dort vor, entlang diesem Strom. Vers 2. Und diesseits und jenseits des Flusses, auf beiden Seiten also, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trug. Jeden Monat gab er seine Frucht, einmal diese Frucht, einmal die andere. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung derer, die zu den Völkern gehören. Das heißt, Geretteten. Das ist ein Bild davon, dass wir dort leben von der Gesundung, die Gott schenkt. Mit diesem Bild wird das gesagt. Und Vers 3, es wird kein Fluch mehr sein. Ein kurzer Satz, aber darin steht so viel. Alles, was wir in 1. Mose 3 haben, wo der Fluch beginnt, ist aufgehoben. Alles, was wir in 5. Mose an Flüchen haben, ist aufgehoben. Alles, was Menschen an Flüchen weitergeben haben, ist nicht mehr da. Kein Fluch, ob göttlicher Fluch oder menschlicher Fluch. Dann, und der Thron Gottes und des Lämmleins, das ist nur ein Thron, wird darin sein, in dieser Stadt. Und jetzt kommen die Diener und seine Sklavendiener, seine Leibeigenen, und wir sind sie gern, wir sind es gern, wir gehören ihm, er hat uns erkauft, deshalb Sklaven. Im Grundtext steht hier Sklaven, ja. Seine Sklavendiener werden ihm Dienst tun. Wir haben hier dasselbe Wort, das wir in Römer 12 haben. Das sei euer, wenn wir den Leib Gott darbringen, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, so ungefähr, glaube ich, übersetzt Luther. Jetzt würde es mich interessieren, wer hat die französische Übersetzung da? Jemand? Haben Sie? Was steht da bei Dienst am Schluss von Vers 1 im Französischen? Das sei was?
Vers 3.
Nein, Vers 1, Römer 12, Vers 1. Ein vernünftiger Kult, Dienst. Aber Kult ist das eine sehr interessante Übersetzung, eine gute. Kult ist ja ein Gottesdienst. Ein Dienst, den man in Verehrung, in Anbetung für einen Gott tut. Wenn wir evangelischen Kult haben, dann ist das der evangelische Gottesdienst. Dieses Wort ist auch im Grundtext da. Es bedeutet der Dienst, der im Zeichen der Verehrung geschieht. Unser Leib sollte gebraucht werden, um Gott Ehre zu bringen und so ihm zu dienen. Dieser Dienst wird in der Ewigkeit von uns gebracht werden. Ja? Das wird ein wirklich vernünftiger, raisonabler Kult sein. Ja? Ein vernünftiger, das heißt sinnvoller, würden wir wohl sagen. Er entspricht der Logik. Im Griechischen steht dort Logik, Logikon, ein logischer. Es geziemt sich, es entspricht dem, was Gott für uns getan hat. Und darum geht es in dem Vers, ja. Im Lichte dessen, was Jesus für uns getan hat, Barmherzigkeit gezeigt, sollten wir unseren Leib darbringen. Dieser verehrende Dienst ist nur logisch, dass wir ihn darbringen. Wo sind wir? Das ist Vers 4, 3 Ende. Seine Sklavendiener werden ihm verehrenden Dienst tun und sie werden sein Angesicht sehen. Wir denken an die Seligpreisungen. Die werden Gott sehen. Und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Wir sind nach seinem Namen benannt. Jetzt kommt Vers 5 und dort wird zweierlei gesagt. Im Hauptteil, es wird keine Nacht dort sein und sie brauchen keine Leuchte, noch das Licht einer Sonne, weil der Herr Gott sie beleuchtet. Und zum Schluss, und sie werden als Könige herrschen in alle Ewigkeit. Im Grundtext steht, als Könige herrschen. Das heißt, wir werden wie Könige leben. Wir werden eine Verantwortung haben, wir werden Dienst zu tun haben, aber als Könige werden wir dort geehrt werden. Jetzt kommt der Schluss des Buches und das sind die Verse 6 bis 21. Ich will Ihnen einen Überblick geben und dann die Verse noch lesen. Zuerst der Überblick. Verse 6 bis 7 haben wir Worte Jesu Christi. Vers 8 spricht Johannes. Vers 9 spricht ein Engel. In den Versen 10 bis 19 spricht Jesus wieder. Dort haben wir weitere Worte Jesu, 10 bis 19. Und dann haben wir die Schlussworte des Buches in den Versen 20 und 21. Wir lesen. Und er sagte zu mir, Jesus spricht zu Johannes, diese Worte sind treu und wahr. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, der schon damals im Alten Testament begann zu prophezeien, der hat es jetzt erfüllt. Er sandte seinen Boten, einen himmlischen Engel, um seinen Sklavendienern zu zeigen, was mit Schnelligkeit geschehen muss. Siehe, ich komme mit Schnelligkeit. Glückseligkeit ist das Los dessen, der die Worte der Prophetie dieses Buches bewahrt, das heißt gut aufhebt und dann danach handelt, beides. Gut aufhebt und danach handelt. Und jetzt spricht Johannes. Und ich, Johannes, war der, er schaut jetzt zurück, ja, dies ist jetzt Schlusswort. Er schaut zurück auf das, was er jetzt geschrieben hat. Er sagt, ich bin es, der diese Dinge gesehen hat. Ich, Johannes, war der, der dieses sah, was man hier gelesen hat in diesem Buch, Offenbarung, und der es hörte. Und als ich hörte, beziehungsweise als ich fertig gehört hatte, ja, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt kommt keine Offenbarung mehr, als ich fertig war mit Hören und fertig war mit Sehen, fiel ich nieder zu den Füßen dieses Boten, des Boten, der mir dieses zeigte. Und die Antwort des Boten kommt jetzt an Johannes. Und er sagt zu mir, sieh zu, tu es nicht, denn ich bin dein Mitsklave und der Mitsklave deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Engel dürfen nicht angebetet werden. Man darf nicht zu Engeln beten. Ein Engel verbietet uns das. Er sagt, Die Bibel sagt uns, dass Engel höher sind denn wir. Ja? Wir sind niedriger. Dennoch, was die Anbetung Gottes betrifft, sind wir alle gleich. Alle von uns haben nur einen Gott anzubeten und ihm zu dienen. Da sagt der Engel, ich bin dein Mitsklave. Du bist ein Sklave, wenn es zu Gott kommt. Und ich bin ein Sklave Gottes. Ich habe keine andere Wahl und will keine andere Wahl treffen. Ich will nur diesem großen, herrlichen Gott dienen. Und du willst es auch. Und deine Brüder, die Propheten und alle, die diese Worte beherzigen, die wirklich Gott lieben, die wollen nur diesem Gott dienen. Ja? Jetzt spricht Jesus wieder, 10 bis 19. Zuerst richtet er sich an Johannes in Vers 10. Und er sagt zu mir, versiegle die Worte der Prophetie dieses Buches nicht, weil die Zeit nahe ist. Das heißt, stelle sie zur Verfügung. Johannes soll sie mitnehmen, beziehungsweise mitgeben von Patmos, den sieben Gemeinden, beginnend mit Ephesus, endet mit Laodikea. Diese Gemeinden sollen dir diese Worte weitergeben. Es soll also nicht verschlossen werden. Und bitte, Geschwister, auch wir sollen unsere Bibel nicht zuschließen. Sie soll ein offenes Buch sein. Über uns soll das Wort weitergehen zu anderen, nicht wahr? Das Buch der Offenbarung und das ganze Bibelbuch soll nicht verschlossen bleiben. Nicht wie die Dame, von der Bruder Ebi, glaube ich, mal erzählte, die beim Besuch eines Predigers ihre Brille suchte. Nein, der Prediger fragte nach der Bibel, ob es eine Bibel im Haus gäbe. Doch, dann wurde an die Magd oder ein Mädchen geschickt, die Bibel zu holen. Und als die Bibel kam, eine große Bibel, fiel sie einfach von uns selbst auseinander. Und da war die Brille. Oh, die Brille, die ich schon lange gesucht habe. Mit anderen Worten, die Bibel war schon lange nicht gebraucht worden. Nicht so. Jetzt richtet Jesus ein Wort an alle Menschen. Was jetzt folgt, ist für alle. Bis Vers 15. Wer ungerecht ist, sei fernerhin ungerecht. Wieso? Wer wirklich nicht Buße tun will, und wie oft ist in der Offenbarung schon dieser Ruf ertönt. Wir haben ihn gehört, immer wieder Stimmen, inmitten von Donnern und so weiter. Immer wieder der Ruf, und man hörte nicht, wollte nicht. Wer dem Ruf Gottes ein verschlossenes Ohr schenkt, von dem kann Gott sagen wie ein Vater von einem unverbesserlichen Sohn, Junge, wenn du Böses tun willst, dann tu es. Und auch das ist eigentlich ein Ruf, nicht? Ein verkappter, das heißt ein verschleierter Ruf. Wer ungerecht ist, sei fernerhin ungerecht. Wenn er das tun will, dann bleibe so. Aber du wirst es ist eine Warnung, du wirst den Preis dafür zahlen müssen, es gibt einen Lohn. Und wer unrein ist, sei fernerhin unrein, aber er bedenke, es sind Folgen, wer diesen Weg wählt. Und wer gerecht ist, sei fernerhin gerecht. Ein Aufruf, treu zu bleiben. Und wer heilig ist, jetzt kommt eine andere Formulierung, werde fernerhin geheiligt. Nicht selbstverständlich, Geschwister. Solange wir in dieser Welt sind, werden wir unrein und wir müssen geheiligt werden immer wieder. Und merke es, sieh, ich komme mit Schnelligkeit. Das heißt, wann Jesus kommt, wird es schnell sein. Deshalb muss man bereit sein, ja? Und mein Lohn ist bei mir für beide, die Ungerechten und die Gerechten, Unheiligen und die Heiligen. Um jedem zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte. Glückseligkeit ist das Los derer, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben auf den Baum des Lebens und sie eingehen durch die Tore in die Stadt. Aber draußen sind die Hunde, ein Bild von Ungläubigen. Die Zauberer, die Hure, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und praktiziert, der nicht zu Jesus, der die Wahrheit ist, gekommen war. Und jetzt noch ein Schlusswort an die Gemeinden. Verse 16 und ferner. Ich, Jesus, schickte meinen Boten, euch diese Dinge zu bezeugen. Jesus hat sich bemüht, ein Wort an die Gemeinden weiterzugeben. Für die Gemeinden, wörtlich auf die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Er ist die Herrlichkeit des neuen Tages, des ewigen Tages. Der Geist und die Braut sagen, Jesus sagt uns heute, der Geist ist am Rufen durch die Gemeinde und die Braut, Geist und Braut sollen zusammenrufen, komm! Sie rufen zu Jesus, komm, und sie rufen zu Menschen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Noch einmal geht der Ruf hinaus. Ein positiver Ton, mit dem endet die Offenbarung. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Denn ich bin hiermit Mitzeuge, jedem, der die Worte der Prophetie dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesem hinzufügt, wird Gott ihm zufügen die Plagen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Prophetie wegnimmt, wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und derer, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Dies sind Worte an die Gemeinden. Niemand soll untreu werden, weder Jesus gegenüber, noch dem Wort Gottes gegenüber, insonderheit nicht diesem Buch gegenüber. Das Schlusswort von Jesus, der, der diese Dinge bezeugt, sagt, ja, ich komme, mit Schnelligkeit. Und Johannes gibt die Antwort der Gemeinde ihm, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das sollen wir immer wieder so sagen. Und jetzt gibt Johannes sein Schlusswort an die Lesenden. Die Gnade unseres Herrn, davon leben wir, von seiner Vergebung und von seiner Kraft, denn dafür steht Gnade. Aber Herr steht mit einem Komma getrennt von Jesus Christus. Das heißt, in betonter Stellung. Unsere Gnade kommt, sagt der Hebräerschreiber, von einem regierenden Thron. Gott ist heute auf dem Thron. Er herrscht in allen meinen Lagen. Und wenn er mir Gnade schenkt, dann nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern seinen Willen. Die Gnade unseres Herrn, die Gnade Jesu Christi, dieser Herr ist Jesus, diese Gnade sei mit euch, allen, mit jedem. Jeder von uns braucht das. Und das Schlusswort? Amen, ja. Aber es bedeutet wahrlich. Schönes Wort. Als letztes Wort für ein schönes Buch. Ich hoffe, wir haben einen neuen Geschmack bekommen, nicht nur für dieses Buch, sondern für die Heilige Schrift, denn ich glaube, wir merken, dass es ein großer Fehler war in der Reformationszeit, dieses Buch nicht so gern zur Bibel gehören zu sehen. Wir wollen zusammen beten. Herr, hab Dank für dieses letzte Buch in unserem Buch, das du uns geschenkt hast. Danke, Herr Jesus, dass wir überzeugt worden sind, dass du darin sprichst, dass du der Große bist, der Löwe, der König, der Machthaber über alles und dennoch stets der Geringste, der sich zu uns genaht hat als der sich erniedrigte, als das Lämmlein. Hilf uns, Herr, Gnade um Gnade zu nehmen, um dir treu zu bleiben, bis du kommst. Hilf uns, Herr, den Ruf Gottes, deinen Ruf weiterzugeben, denn dich sehnt danach. Du hast heute immer noch den Durst, den du am Kreuz hattest, und du willst, dass der Durst von Menschen dadurch gestillt wird. Amen.